Radio Ravnica Folge 307. Heute mit dem Thema Gamescom. Alles, was es so zu Magic, Trading Cards und sonst was auf der, naja, größten Game-Messe, würde ich sagen, ja, die wir in Europa haben, was es da so gab. Dann gab es Fragen an Mark Rosewater, zu viele Sets und Universe Beyond Kritik und Wizards, beziehungsweise Mark Rosewater hat geantwortet. Dann reden wir so ein bisschen über Spider-Man, weil wir sind nun mal jetzt so langsam sicher in der Spider-Man-Woche, um da ein bisschen Infos zu geben, und wir quatschen noch ein bisschen über, was wir bisher haben. Und wenn wir da noch Zeit haben, ihr kennt das Ganze, Ask Us Anything, eure Fragen an uns. Und ich wollte gerade sagen, wie immer, aber wie fast immer, yes, an meiner Seite der gute Robin. Robin, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Wie geht's dir? Wie war die Gamescom? Ich meine, wir steigen gleich nochmal tiefer ein, aber also der erste Eindruck war gut. Daumen hoch, Daumen runter.
War sehr, sehr gut. Man hört es vielleicht auch, meine Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen, aber es war sehr, sehr gut, aber auch sehr, sehr anstrengend, und ich freue mich. Wir nehmen Montag gerade auf.
Yes.
Und ich freue mich auf meine Woche Urlaub.
Das glaube ich auf jeden Fall. Deswegen wollen wir gar keine Zeit verschwenden. Nur kurzer Hinweis zu den Spider-Man-Spoiler. Die werden im Laufe der Woche, wenn wir das hier aufnehmen, geht die Spoiler-Season offiziell los. Über die Karten können wir natürlich noch nicht reden, weil wir abseits von vielleicht ein paar Leaks, die wir schon hier und da angedeutet haben, natürlich keine Informationen haben, was rauskommen wird. Dennoch, Marc, du hast die Willkommens-Sex gespielt. Wir haben noch ein paar Promos, die wir besprechen können. Nur zur Info davon, dass ihr euch jetzt nicht wundert, hey, ihr habt auch noch viel mehr Karten, die ihr besprechen müsst. Wir kommen noch nächste Woche dazu. Und natürlich der Hinweis, dass wir diese Woche wieder gefühlt sind von Holy, dem Ice Energy Hydration Drink und Milchshake eures Vertrauens. Und da könnt ihr eben vorbeischauen auf diese fabelhaften Getränke bei weareholy.com/Radio Ravnica und spart 10% auf euren Einkauf mit dem Code Ravnica10. Ihr unterstützt uns aber eben indirekt, und es gibt auch ganz viele immer wieder neue Aktionen, neue Restocks, deswegen lohnt es sich auch, wenn ihr schon mal gekauft habt bei Holy, mal nochmal reinzuschauen. Was trinkst du gerade so von Holy? Hast du Holy mit auf der Gamescom?
Ja. Es hat mir den Sehr Arsch gut. gerettet. Es hat mir einfach den Arsch gerettet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es gerade eben kurz reingezeigt. Ich hänge aktuell wieder so ein bisschen auf dem Hitchi. Ich glaube, die sind aktuell nicht mehr da, aber gerade musste Energy rein. Ich bin ja sonst immer so der Eistee- und Milchshake-Typ, aber ich musste diese Woche musste Energy rein. Und da war das tatsächlich ganz gut. Plus Hydration. Ich feiere den neuen Passion Fruit Hydration extrem gut. Der ist wirklich gut.
Auf jeden Fall. Ich bin immer noch großer Fan von dem Multivitamin-Geschmack von Hydration. Geht bei mir den ganzen Tag rein eigentlich. Und dementsprechend schaut vorbei bei weareholy.com/Radio Ravnica. Code ist Ravnica10. Und dann würde ich mal sagen, springen wir ein bisschen in die Gamescom, in das letzte Wochenende. Du warst ja vor Ort, ich konnte leider nicht teilnehmen. Aber der Magic-Stand war, würde ich sagen, war ja noch besser oder on par mit dem von der Dokomi. Also wir hatten einen großen Stand mit auch Spider-Man, was war das, Kletterwand, und man konnte da sehr viel zocken. Erzähl mal, was gab's da so, was hat die Leute so erwartet, was hast du mitgebracht?
Also der Magic-Stand war meiner Meinung nach der beste Magic-Stand, den wir jemals hatten.
Yes.
Der Magic-Stand belief sich darauf, wir hatten eine große Learn-to-Play-Area, wo man mit kleinen Starterdecks, teilweise Bloomburrow oder so, lernen konnte. Aber es gab eben auch ein paar Tische, die darunter verteilt waren, mit denen man Spider-Man, diese kleinen Welcome-Booster-Deck-Starter, irgendwas spielen konnte.
Das sind die gab es auch schon bei der San Diego Comic-Con, darüber hatten wir auch schon besprochen.
Genau, die es auch in den Stores geben wird, die man, wenn man neuer Spieler oder neue Spielerin ist, einfach tatsächlich sich dort abholen kann und einfach damit ein bisschen testen kann.
Voll.
Leute, die schon länger bei Magic sind, wissen, wovon wir reden. Die gab es auch schon für M15 und so weiter und so fort. Die sind wirklich cool. Dann gab es eine große Chandra Planeswalker-Karte, wo man sich so reinstellen konnte, wirklich mit so einem Event-Ding, das war mega cool. Yes. Also wirklich so eine komplett riesige zum Fotografieren. Hat man neben Chandra gestanden und hatte so ein Foto gemacht und so weiter. Das war.
Aber die gab's ja auch in diesem Oversize-Promo.
Genau. Die hast du dann bekommen, wenn du ein Bild gemacht hast mit ihr tatsächlich.
Sehr cool.
Oder wenn
sehr
du cool. im Store ab einer gewissen Ding irgendwas gekauft hast.
Ja.
Dann gab's Ich bin noch nicht fertig, ich merke das schon. Dann gab es, wie gesagt, einen Store, der auch schon Sachen verkauft hat. Der wurde vom Comic Planet zum Beispiel gemacht. Und es gab einen dediktierten Tisch, der ein bisschen abseits war, wo man auch mit 4 Stühlen und 4 Playmats ein Format spielen konnte, das 4 Spieler und Spielerinnen braucht. Zum Beispiel
Ravnica Cluedo.
Genau, Cluedo. nee, tatsächlich Commander, natürlicherweise. Yes. Und dann gab es noch so ein, zwei Sitze zum Hinsetzen. Und das war nur ein Teil der Blackfire Booth. Auf der anderen Seite waren dann halt alle anderen Sachen, die sie promotet haben. Und es war nicht das einzige, wo es Magic gab. Sondern, es kommt jetzt dabei, der war dann zwar nicht offiziell vom Wizard of the Coast Stand, aber wir hatten noch einen Card Market und die sind mit irgendeinem Shop zusammengegangen, wo sie auch solche Playmats und Sleeves und diese Fibble-Fib-Boxen und so weiter. Ja. Mit dem Store sind die zusammengegangen. Dort konnte man gegen die Jungs von
Gathering Tavern, oder? Hä? Heißt es irgendwie Gathering
mit Tavern? Ja, genau. Und da konnte man auf jeden Fall zum Beispiel Partybox gegen Tavern. Die Jungs spielen, was auch super lustig war. Dann gab's am Paramount-Stand, die auch noch selber einen Stand hatten, wo man auch andere Sachen sehen konnte, aber unter anderem auch konnte man dort Jumpstart Avatar spielen.
Oh, wow.
Und wenn man unter den ersten, ich glaube 75 oder 100, 175, irgendwas um den Dreh rum, Personen war, die vor Ort waren, hat man auch eine Katara-Promo bekommen. Das ist die wir wohl von der Gen Con drüber geredet haben. Die gab es auch auf der Gamescom tatsächlich.
Sehr cool.
Und tatsächlich gab es auch schon so eine kleine Ausstellung, so wie die Produkte aussehen werden für später. Das waren alles leere Boxen, habe ich mir sagen lassen.
Ja.
Man hat zumindest die Boxen schon mal gesehen. Und das Artwork da drauf und teilweise die Sachen schon so zu sehen, war schon so krass.
Ja, voll. Es ist ein bisschen schade, dass halt Avatar The Last Airbender, es fällt, glaube ich, mit dem November-Release so ein bisschen außerhalb der ganzen Events, die wir jetzt haben, mit Gamescom, mit die Spielemesse, die ist ja jetzt noch nächsten Monat, oder?
Ja, aber auf der Spielemesse werden wir schon Avatar bekommen.
Okay, ja. Also, aber das ist halt so, vom Release-Window müssen sie jetzt quasi ein bisschen vorarbeiten mit der Ankündigung für Avatar, weil das halt dann im Winter rauskommt, wo eigentlich alle irgendwie im Urlaub sind oder Pause machen.
Da immer noch so eine kleine Comic-Con in Stuttgart, wo man sowas machen könnte.
Ja, oder ein Command-Fest, so kurz vor Weihnachten, wenn man noch was
ankündigen möchte.
Genau, also das klingt auf jeden Fall super spannend. Ich war auf jeden Fall ein bisschen FOMO-induced, die ganzen Posts zu sehen von den Leuten, die da waren. Es gab ja auch ein paar Leute, die dann auch von der Gamescom gestreamt haben, was ich eigentlich auch ziemlich cool finde. Und das hat schon alles so ein bisschen Vibes gehabt von, wie es halt auf der Dokomi war. Also halt nur deutlich größer, nur deutlich breiteres Feld mit ganz vielen außerhalb von Magic auch noch Opportunities, Sachen zu sehen. Tatsächlich ein bisschen überrascht war ich von der Gamescom, wie wenig neues Zeug dann wirklich angekündigt worden ist. Also es gab zwei Sachen, die ich hauptsächlich jetzt außerhalb von Magic mitbekommen habe. Und das war einmal Hollow Knight Silksong, worauf sich viele Leute gefreut haben, dass es endlich was kommt. Also riesengroßes Ding. Und World of Warcraft Midnight, die neue Erweiterung, einfach nur, weil ich halt World of Warcraft in meinem Leben sehr viel gespielt habe.
Lamb of the God, die Erweiterung. Nee, ja. Cult of the Lamb, so.
Ja, und ich habe jetzt gerade noch einen Artikel offen von IGN, wo halt noch wird ein neues Call of Duty angekündigt, du hast schon gesagt im Vorgespräch, Resident Evil hatte mit Capcom wohl einen Riesenstand. Was halt auch krass ist. Und gleichzeitig gab es noch Silent Hill. Also es gab schon so Sachen, wenn man danach geguckt hat. Aber es ist halt irgendwie schon krass, dass dann so die Headlines sind dann immer so ein bisschen. Also man kommt sehr schnell zu so, es gibt was Neues von World of Tanks. Wo du dann merkst, okay, das ist jetzt so langsam so ein Punkt, wo es nicht mehr die größten News dann sind. Aber,
ja, aber auf der anderen Seite kann man das alles sehr früh, sehr schnell schon online gesehen und hat auch super schnell auch die Sachen zu Hause. Es ist auch wenn Fotos lügen, also ich habe wieder festgestellt, wie hart Fotos lügen. Ich war vor Ort und ich kann euch sagen, Samstag, Sonntag war noch nie so entspannt auf der Gamescom wie dieses Jahr.
Krass.
Und ich war wirklich auf eine Menge Gamescoms. Wirklich, wirklich. Also ich habe sie damals in Leipzig erlebt und war danach noch ein paar auf einigen Gamescoms.
Ja.
Und ich hatte noch nie so einen spannenden Samstag und Sonntag. Es war wirklich nicht übertrieben voll wie sonst. Sie haben ja auch die Karten sehr hart eingeschränkt tatsächlich. Also es waren nicht so viele Verkäufe wie die letzten Jahre. Für die gesamte Messe schon, weil sie den halben Händlertag am Mittwoch auch aufgemacht haben für alle Leute. Und so weiter und so fort. Aber es war wirklich entspannt. Ich fand es aber interessant, wie wenig du im Vorhinein teilweise verstanden hast, was da abging. Weil es gab keine Schedules. Ich habe nur mitbekommen, zum Beispiel Sabaton hat gespielt in der Halle für Ding. Donuts haben halt auch gespielt. Und es gab so viele Sachen, die halt außerhalb dieses Core-Gaming waren. Also es gab einen riesen Netflix-Stand, es gab, glaube ich, einen riesen TikTok-Stand, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Oder war der letztes Jahr? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, es ist so stark im Wandel, diese Convention. Von einer Nerd-Con, die nur darum geht, was für neue PC-Spiele sie kommen, wo man dann irgendwelche geheimen Trailer gesehen hat, die man vorher noch nirgends gesehen hat und sie erst irgendwie Wochen später im Internet gesehen hat, hin zu einem alle Arten von Nerd-Leuten sind willkommen.
Ja.
Und man freut sich einfach, 5 Tage zusammen zu feiern. Ob das Cosplayer sind, ob das Trading Card Personen sind, ob das Personen sind, die einfach Indie-Games machen. Wir hatten habe ich auch mit bei mir in Vlog reingenommen, Tim Gettke war mit seinem Spiel zum Beispiel da. Und so weiter und so fort. Das ist einfach ein riesen Ding geworden mittlerweile.
Ja,
voll. Ich weiß nicht, ob der Name Gamescom so noch passt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Weil, wie gesagt, diese Spielehallen mit 8 Stunden anstehen, um 10 Minuten Trailer zu sehen und 10 Minuten das neue Housing-System von WoW zu sehen. Ich weiß nicht.
Ja, es ist auf jeden Fall, ich glaube, man muss schon sehr die-hard Videospiel-Fan sein, um halt da wirklich die vollen 5 Tage als, sag ich mal, Casual-Besucher irgendwie mitzumachen. Ja. Oder man hat einfach Bock auf so ein bisschen, sag ich mal, da sein, um diesen Nerdgeist so ein bisschen wahrzunehmen,
was ja auch so ein Community-Spiel ist. 5 Spiele antesten.
Ja, oder halt, du hast eine geile Zeit in den ganzen Hallen, die so Events haben, weil es gab ja da wahrscheinlich wieder irgendwas, so die Indie- und Retro-Boosten, die gab's da ja noch, wo man halt auch sehr viel schneller was zocken könnte. Also ich glaube, das hat halt einfach so einen Vibe, wo man einfach auch gerne, sag ich mal, ist, um mit anderen Leuten zu sein, die das ähnliche Hobby halt sharen. Und das ist ja immer wertvoll. Also vielleicht ist es dementsprechend keine große Ankündigungsmesse wie irgendwie die E3 oder sowas.
Ja.
Und mehr halt so eine Consumer-Messe, die aber auch irgendwie sehr lang ging. Also als wir letzte Woche nach einem Ort gesucht haben oder nach einem Zeitpunkt gesucht haben, wann wir aufnehmen, weil ich den ersten Termin nicht konnte, da war es ja dann auch irgendwie so, okay, geht halt irgendwie schon am Dienstag oder Mittwoch dann direkt schon los mit so vorbereitenden Sachen so außerhalb der eigentlichen Messe, wo ich denke, damn, das ist also Gamescom. Ich weiß noch, dass es krass war, wenn man 3 Tage hingegangen ist.
Ja,
jetzt so ganz am Anfang und jetzt ist es so eine ganze Woche einfach, die so abgeht.
Plus Pre-Show.
Also, ist schon krass, ja. Ja. Dementsprechend, also ich habe ein bisschen was so ein bisschen gesehen, ein bisschen bei Social Media geschaut, aber es klingt auf jeden Fall nach einem sehr schönen Event, wo es halt einiges war. Und war eigentlich auch schön, wenn dann halt auch Wizards of the Coast halt mehr Geld investiert, um halt eben auch einen Eindruck zu machen und halt nicht so, sag ich mal, wieder, was wir schon bei der Dokumi gesagt haben, 2 Banderolen aufbauen und gut ist. Deswegen.
Ja, ja.
Auf jeden Fall ziemlich cool. Vielleicht das nächste Mal schaffe ich es dann auch nochmal, aber erstmal die Frage an euch. Wart ihr auf der Gamescom? Habt ihr euch Sachen angeschaut? Habt ihr Magic gespielt auf der Gamescom? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir machen mal weiter mit 2 Aussagen von Mark Rosewater, denn er hat seinen Tumblr-Blog Blogger Talk, wo ihn Leute regelmäßig Fragen stellen. Und da gab es eine, die schon ein bisschen länger her ist und dann später nochmal eine, die dann so ein bisschen darauf aufbaut, wo es so ein bisschen um das Thema geht, Product Fatigue, also eine müde Werdung von zu vielen Produkten, die wir bekommen, und halt auch damit zusammengehend Universes Beyond. Das eine ist halt so ein bisschen die Frage, die so reingeht, wer wird Product Exhaustion von innerhalb der Headquarter besprochen, von wegen, dass man sagt, hey, es gibt über 2000 neue Karten in 2024 und viele Leute scheinen sich darüber auszutauschen, dass es ein bisschen viel zu viel ist. Und gibt's da irgendwelche Concerns, worauf er halt geschrieben hat, 2024 gab es 9 Mainset Products und 2025 wird es 7 geben. Und er sagt dann, hey, wir machen schon weniger. Warum, also ich meine, es ist ja faktisch nicht falsch. Warum entsteht trotzdem so ein bisschen der Eindruck, dass es sich nach mehr anfühlt? Ist es einfach nur dieses Labeling von einem Standardset?
Der Punkt ist, es fühlt sich nicht nur so an, sondern wir haben mehr Produkte. Seine Antwort ist ein bisschen falsch. Denn wir hatten früher, also nicht falsch, sie ist richtig, sie ist nur verschönert. Überleg dir, wie viel Secret Leas rauskommen.
Ja.
Überleg dir, was für andere Side-Produkte bei rumkommen. Was für zusätzliche Produkte zu jedem Set kommen. Und dann natürlich auch, was noch in anderen Sets, was anderen Produkten noch rauskommen. Dass da auf einmal so ein Ravnica-Brettspiel rauskommt. Dass da halt noch irgendwas on top kommt. Und es ist halt mehr als diese 7 Produkte. Und vor allem diese 7 Produkte sind ja schon extrem viel. Weil ursprünglich hatten wir mal 4+1. Also 4 Standard-Sets und ein Special-Set. Da waren wir bei 5. Und jetzt sind wir halt bei 7. 7 bedeutet, dass wir nicht mal also dass wir ungefähr 1-2 Drittel Monate haben und dann kommt das neue Produkt. Das ist der, also wir haben keine 2 Monate Pause. Das bedeutet 7 Produkte. Ja. Und das finde ich halt schon ein bisschen, fast schon dreist, so ein bisschen zu behaupten. So, wir machen doch weniger und gleichzeitig cranken sie halt Secret Lair jede Woche Secret Lair und halt noch so andere Sachen, die sie halt nicht als Sets verkaufen oder sonst was, sondern halt als irgendwas anderes. Und das finde ich ein bisschen, das finde ich schade, das bin ich von ihm nicht so gewohnt, dass er da so eine Antwort gibt, die so irgendwie, es fühlt sich komisch an.
Ja, total. Also es ist schon eine Diskrepanz zwischen der Fragensteller, der sagt, es gibt 2000 Unique Cards und der sagt 9 Main Products, was technisch gesehen nicht falsch ist. Nur halt neben den Main Products gibt es halt eine ganze Menge Side Products, die halt noch dazukommen. Aber tatsächlich, ich glaube, was da noch mit reinspielt, ist tatsächlich dieses Universes Beyond wird standardlegal. Weil auf einmal muss man sich alle Sets vollumfänglich anschauen, selbst wenn du nur Standard spielst oder gar nicht Standard spielst. Und ich glaube, diese Diskrepanz, die ist wirklich was, wo man so ein bisschen merkt, okay, es ist auch so ein Ding, letzte Woche habe ich ein bisschen drüber gesprochen über State of Design, wo es auch um das Thema Complexity Creep eben ging. Und dadurch, dass so Karten, die immer komplizierter werden oder Mechaniken, die immer komplizierter werden, wie sie miteinander interagieren, gleichzeitig in normalen Standard-Sets drin hast, denkst du über einen Quantum Riddler von Edge of Eternity im Sinne von, okay, was macht der in Standard, was macht der in Pioneer, was macht der in Modern? Und in allen drei Bereichen sieht der Play und
Commander
ist relevant. Und Commander kommt auch dazu. Und du hast nicht mehr so wirklich diese Funktion, dich so rauszusetzen aus diesem Strom. Weil manchmal, also Master-Sets sind eigentlich immer die spannendsten Sets gewesen, wenn Modern Masters reinkommt. Aber als Standardspieler könntest du auch sagen, komm, okay, ist egal. Andersrum, wenn du nur, wie jetzt in meinem Fall, hauptsächlich Commander oder Pioneer oder sowas spielst, dann war so das durchschnittliche Standardset, da guckst du so ein bisschen durch, was für relevante Karten gibt es für die Decks, die ich spiele. Bei Modern ist es ja noch krasser, nachdem Horizons rauskommt. Ich glaube, das spielt schon auch ein bisschen mit dazu. Aber das ist ja quasi nur die eine Hälfte dieser Aussage. Die anderen, die gehen so ein bisschen darauf, ein anderer Fragesteller, liest sich die ganzen verschiedenen Responses zu den Volumes von Sets halt eben durch und sagt von wegen, die Explanation Sets are selling well, more people playing Magic than ever before, if something changes, we'll adapt, ist halt so ein bisschen, okay, solange es sich verkauft, ist ja alles gut. Er kritisiert aber so ein bisschen, weil er auch so, also der Fragesteller sagt, er arbeitet viel mit Analytics und sagt, es gibt ja doch so ein paar Metriken wie, hey, wie viele neue Spieler bleiben länger als 6 Monate? Gibt es Möglichkeiten, das zu tracken? Wie sehen die Daten von Magic so aus? Gibt es noch eine andere Metrik, außer das verkauft sich gut? Weil wir wissen beide, Hype ist halt ein Ding, das kann hochgehen, auf einmal kaufen alle was und dann geht's wieder komplett raus und Leute interessieren sich nicht mehr dafür. Und da redet er so ein bisschen ausführlicher, dass sie alles halt im Blick haben. Und stimmt auch eben zu, dass halt die jetzigen Signs eben gut sind. Kritisiert aber auch, dass Leute eben auch sagen, so von wegen, aber in Zukunft wird es ganz schlecht sein. Die Langlebigkeit von Magic sei in Gefahr. Er sagt auch, dass Universes Beyond nichts Neues mehr sein, dass es jetzt schon seit vielen Jahren Universes Beyond eben gibt. Und sagt, dass es halt so ein Feedback-Loop so ein bisschen ist. Das ist halt dass es halt einfach eine Sache ist, die jetzt zu Magic eben gehört und die halt auch Brand Awareness erhöht. Sagt, dass alle Zahlen, die sie tracken, sind auf einem All-Time-High. Und er stellt die Rückquestion zu allen Universes Beyond-Hatern oder Naysayer, wie er sagt, ob es irgendwas gibt oder irgendwas passieren könnte, dass sie akzeptieren, dass Universes Beyond einen positiven Effekt auf Magic hatten. Und das ist halt so ein bisschen, es ist ein interessanter Take, es ist ein sehr defensiv, aber ich kann auch verstehen, wenn man sich seit 2019 und 2020 jedes Mal über Universes Beyond aufregt, dass man auch irgendwann sagt so, hey, also alle unsere Metriken sagen, grünes Licht, top, ihr macht alles richtig. Dann muss man halt dann auch irgendwann sagen, okay, wird zu viel Universes Beyond kritisiert? Es wird zu viel der hohe Output kritisiert. Also was denkst du darüber?
Also Universe Beyond wird sehr viel kritisiert und Leute sehen das sehr schwierig. Es ist eine sehr persönliche Sache, weil Magic the Gathering für viele Leute eine sehr persönliche Sache ist. Und die halt teilweise sagen, hey, ich bin in den 90ern und 90ern aufgewachsen. Also nicht, ich bin 90 Jahre, sondern ich bin jetzt vielleicht so 30, 35 Jahre alt. Und Magic the Gathering war halt meine Jugend und das ist was Schönes. Und daran möchte ich mich jetzt weiter erinnern in meinem gehobenen Alter. Und ich möchte nicht, dass mein Fantasy-Set so aussieht. Da gibt es ganz viele zu. Ich habe dazu spannenderweise genau dazu einen Blackie-Talk vor 3 Wochen gemacht. Mhm. Wo es eben genau diese Hater von Universe Beyond, von früher war alles besser, und die Grumpy Old Dads genannt, weil, naja, das fühlt sich halt manchmal so an. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass du es denen, egal wie du es machst, nicht recht machen kannst. Weil viele Leute vergessen halt, wenn sie mit Emotionen rumgehen, Magic the Gathering, beziehungsweise Wizard of the Coast, ist eine Firma. Eine Firma, die Geld machen will und möchte. Und in erster Linie genau das ist. Es ist kein gratis Gedönskram. Hm. Und dazu kommt, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, wie gesagt, ich war auf der Gamescom jetzt, es sind super viele Leute von die uns gehört haben, sonst was auf mich zugekommen. Und immer wenn ich so gefragt habe, so, ja, seit wann spielst du denn? Ja, und es war sehr oft so, ja, ich spiele jetzt so seit Herr der Ringe. Ah, mich hat Doctor Who reingebracht. Oh ja, ich spiele noch nicht so lange, ich bin jetzt seit Final Fantasy dabei. Mhm. Das war nicht nur mit Abstand die meisten, sondern ich glaube, bis auf eine einzige Aussage war jede Aussage, die ich bekommen habe, ich habe mit einem Universe Beyond Produkt angefangen. Mhm. Und das zeigt halt, wie krass es ist. Magic ist nicht mehr dieses Nischenprodukt, das du in irgendeinem vergammelten Keller bei irgendeinem Händler, der das einfach noch nebenbei macht, weil er eigentlich Warhammer verkaufen will, mhm, oder Dungeons & Dragons Bücher, da 3 Bierzeltgarnituren hinstellt. Magic the Gathering ist salonfähig geworden. Wir haben ja den Gedankenwirbel noch nebenbei, also den du ja betreibst. Und du siehst ja, was für Personen kommen und sagen, hey, ich spiele übrigens auch Magic. Ja, das sind Celebrities. Das sind Leute, die halt viele, viele Abonnenten haben. Das sind aber gleichzeitig Leute, wo man weiß, so, hey, es gibt da so Leute, die spielen Football in der NFL und sind halt Magic-Spieler oder Spieler.
Ja, voll. Das sind Metal-Bands, nach der Aufnahme Commander spielen. Also es ist halt schon wirklich immer so ein Ding.
Genau, und diese Salonfähigkeit macht es halt so crazy und so schön, weil es damit einfach mehr Leute erreicht. Und ich glaube, deswegen ist Universe Beyond auch nicht, es ist kein Fehler. Es ist die Masse kritisieren wir auch immer wieder. Weil wir sind ein News-Podcast, wir sollten uns eigentlich drüber freuen, wenn dauerhaft Neuigkeiten kommen, weil wir haben geilen Content, den wir euch produzieren können. Ihr wollt wissen, was für News es gibt, alle gewinnen, aber selbst wir sagen, mach mal weniger, Bruder, weil es ist zu viel. Und das ist halt, glaube ich, ein Problem. Das andere Universe Beyond, das ist hate it or love it, or ignore it. Aber die Produktvielzahl ist, glaube ich, einfach ein Problem.
Ja, voll. Also ich glaube, das Einzige, was mich stört an so vielen Produkten, ist halt wirklich die Schnelllebigkeit von Dingen. Also ich müsste lügen, wenn ich behaupten würde, dass meine Pioneer-Decks, die ich momentan habe, dass die up-to-date sind. Teilweise habe ich sie, glaube ich, seit Tarkir Dragonstorm nicht mehr angefasst und Tarkir Dragonstorm
ist ein Set her ist.
3 Sets. Also wir hatten Tarkir Dragonstorm, Final Fantasy und Edge of Eternity.
Ja, ja.
Das ist halt so, ne? Und das ist halt das Ding.
Stimmt.
So, und das ist halt genau das, was ich meine. Da ist halt so die Schnelllebigkeit wird halt kritisch bei mir, wenn es darum geht, wirklich auf einer Competitive-Ebene quasi up to date zu bleiben. Ja. Und das ist das, was ich glaube, was man auch gut kritisieren kann, dass du den Druck erhöhst auf Turnierspieler, schneller zu acten und schneller zu kaufen und schneller deine Playset-Vivis zu holen, nur um sie halt dann inevitably zu bannen, weil sie zu stark sind. Als Commander-Spieler muss ich sagen, ist es halt schon was Positives, durch die zahllosen, wie zum Beispiel Final Fantasy, durch die Legendaries zu gehen und sagen, hey, irgendwie der Spielstil gefällt mir, die Karte bringt mich auf eine Idee und dann nimmst du diese Karte und machst dein eigenes Ding draus. Das, dafür eignet sich diese Massenrelease oder diese Schnelllebigkeit schon eher, dass du halt über was stolpern kannst und sagst, hey, ich wusste gar nicht, dass das existiert. Cool, ich nutze das mal und pack's in mein Deck und baue mir daraus was aus. Es gab noch einen anderen Post, ich habe den leider zur Vorbereitung nicht mehr gefunden, wo es auch nochmal das Thema Complexity Creep ging und dass sich Leute beschweren darüber, wie viel Mental Load es quasi gibt auf Magic-Spieler, die alle Karten kennen wollen. Und er hat so ein bisschen die Analogie gebracht, dass es jetzt eigentlich wieder so ist, wie Richard Garfield sich's intended hat, dass gar nicht alle Spieler alle Karten kennen und durchaus, sag ich mal, überrascht werden können. Was eine nette Idee ist, wenn wir von Commander reden, was aber absolut fürchterlich ist, wenn du Competitive spielst. Stell dir mal vor, du bist in einem Turnier, Grand Prix Level oder selbst irgendwie Store Championship oder sowas und du wirst von einer Karte überrascht in einer Meta. Das ist halt, also das kann halt komplett deine Strategie über den Haufen werfen und wenn du in gewisser Weise Turnierspieler bist und das halt, du willst Awareness haben für alle Karten, die es halt eben gibt, dann musst du halt up to date sein mit dem ganzen Release und dann macht's halt schon wieder schwieriger, dieser Nicht-Split zwischen Universe, Beyond und Standard, sondern das alles ist jetzt relevant für alle. Und dann musst du halt auch alles irgendwie beinhalten. Und ich fand die Aussage von Mark Rosewater dahingehend so ein bisschen, ja, so ein leichter Way out, dass man einfach sagt so, ja, er ist doch eigentlich so, wie es früher gedacht war, dass du einfach nicht wissen kannst, was so ist. Aber es ist ja trotzdem ein Problem, dass du trotzdem, dass es schon von dir erwartet wird, dass du alles kennst. Und damit strugglen wir ja zum Beispiel. Und wir reden jede Woche mindestens mal eine Stunde über Magic. Und das ist ja, also das kommt halt eben noch mit dazu, dass halt also ich glaube, es gibt verschiedene Faktoren und ich glaube, dass eine Großzahl an Spielern Commander-Spieler sind, das enabled so ein bisschen das System von Universe Beyond und diesen schnellen Releases, weil du kannst halt ein Set komplett skippen und deine Decks funktionieren trotzdem. Aber ich sehe schon, dass so mehr Druck aufgebaut wird auf Standard und auf andere Turnierformate. Aber ich meine, ich glaube, du spielst deutlich mehr 60 Karten Magic als ich. Wie nimmst du es denn wahr?
Genauso, tatsächlich. Ich nehme aber auch den Wandel gerade wahr. Und ja, das sage ich. Und das könnt ihr gerne auch weitertragen. Als ein, meiner Meinung nach, High-Competitive-Spieler, der halt Competitive liebt. Magic the Gathering wird früher oder später seinen Competitive-Ansatz komplett abgeben. Denn um im Kompetitiven relevant zu bleiben, darfst du genau das, was Magic jetzt gerade tut, nicht tun. Du hast das Problem teilweise, ich weiß jetzt noch nicht, ob wir beide zum Beispiel überhaupt die Rechte besitzen, Spider-Man-Karten in unseren Videos zu zeigen. Ist so.
Ja.
Ich weiß noch nicht, ob Wizards die Erlaubnis hat, dass man auf Twitch das streamt. Weil welche Rechte haben sie und welche nicht? Welche Rechte haben wir und welche nicht? Das ist teilweise schwierig zu sehen.
Wie werden die Karten auf Arena heißen?
Genau, Arena. Wir wurden jetzt neulich auch noch mehrfach unter den Videos gefragt, so, hey, warum sagt ihr nichts dazu, wann der Release auf Arena ist und sonst was? Weil Arena kein Spider-Man bekommt. Es bekommt eine Art von Substituons-Z.
Den Arachnoiden-Mann oder so.
Genau, was dann halt andere Karten hat, wo Wizards noch gar nichts zu gesagt hat, weil es eine peinliche Aktion ist.
Ja.
Und Wizard of the Coast hat den Sweet Spot gefunden im Casual. Das ist auch der Grund, weshalb ich sage, Proxies haben Magic the Gathering gerettet, in Anführungsstrichen. Sie haben Magic the Gathering vor allem aber ins Casual getrieben.
Ja.
Es ist so, dass wir auch ganz anderes Kartenspiel haben. Wir haben zum Beispiel sowas wie Yu-Gi-Oh! In Yu-Gi-Oh! Ist praktisch Casual fast nicht vorhanden. Es existiert praktisch nicht. Es gibt ein paar Flavor-Leute, aber es gibt da auch nicht dieses, hey, wir kommen zusammen, wir spielen aber ein paar nette Runden und dann gehen wir wieder, sondern du stellst dich zusammen, du prügelst dir die Birne so rund, wie du irgendwie kannst und dann gehst du wieder, weil das absolut nur competitive hat. Und ich habe das Gefühl, Magic ist gerade auf dem Weg, genau das Gegenteil zu gehen. Dass sie sagen, hey, wir gehen in einen nicht full-blown, also klar, es wird halt sowas wie Arena, solange Arena kein Commander machen kann, wird Arena competitive bleiben, aber halt, wir gehen eher in diesen entspannten Move rein. Und solche Aussagen passen dann ja auch dazu, wenn man sagt so, hey, das ist das, wie Richard Garfield das wollte. Der wollte gar keine krassen Tournaments haben, sondern der wollte, dass wir alle zusammen Spaß haben und neue Karten finden und uns erleben und ausleben innerhalb des Spiels. Und das ist ja auch richtig.
Total. Und das ist halt das Ding. Ich glaube, sie machen ja momentan aktiveren Effort, halt Standard zu revitalisieren, auch schon seit mehreren Jahren. Mhm. Wir wissen, dass sie einen Judge-Manager suchen. Das hatten wir auch vor ein paar Wochen besprochen. Wir sehen ja die Wege, dass sie versuchen, wieder das gute alte Competitive-System so ein bisschen wieder aufzubauen. Ich bin halt wirklich gespannt, wie so die Wahrnehmung sein wird, weil ich glaube, wir bräuchten was so ein bisschen wie Edge of Eternities die Story vorangetrieben hat, wo halt auch große Ankündigungen im ersten Stream schon war, hey, ihr könnt die Story jetzt schon lesen, wir haben sehr viel Arbeit reingesteckt, so guckt's euch an. Ich glaube, so was müsste es für halt wirklich das Competitive-System geben. So von wegen, ja, Hey, egal wer ihr seid, egal woher du kommst, geht auf Events, qualifiziert euch. Und es muss nochmal so einen richtigen Push geben und halt auch mit Judge-System und allem drum und dran aufgebaut werden. Weil ansonsten gibt's halt wirklich die berechtigte Frage, warum sollte ich mir die Karten nicht ausdrucken? Weil mein Küchentisch, mein Tisch hier hinter mir, an dem ich noch am Wochenende Commander gespielt habe, da ist kein Judge. Da, also wenn wir eine Frage haben, googeln wir oder fragen jemanden oder sonst irgendwas.
Ruf mich an.
Ruf dich an, wie auch immer. und halt niemand schaut nach, ob die Karten legitim sind oder nicht. Und wenn du Karten verkaufst und es eigentlich egal ist, ob deine Karten legitim sind oder nicht, dann ist das ein großes Problem, potenziell. Hm. Es ist aber noch ein anderer Markt, also es ist jetzt casual, competitive, aber es gibt ja auch noch die Collector, was wieder ein eigenes Baggage mit sich bringt, was halt die Scalper-Geschichte angeht. Letzte Woche habe ich ein bisschen drüber gesprochen, über die Commander-Bundle-Geschichte, dass sie so unendlich teuer war. Ich glaube, JK hat sie für 184 Euro drin gehabt für mehr oder weniger 10 Booster und ein paar Promos, was ich halt insane finde, von Avatar The Last Airbender. Und das ist halt wieder so ein anderes Ding, so wo halt du auch jetzt wie bei Final Fantasy waren, die Collector-Booster unfassbar teuer, sind immer noch unfassbar teuer. Und die Leute haben auch das Gefühl, da nicht mehr wirklich partizipieren zu können, außer sie gehen halt wirklich mit einem riesen Geldbeutel ran.
Ja, irgendwie schon. Aber das ist halt bei ganz vielen Sachen. Du hast eigentlich mehrere verschiedene Sachen, die gerade alle in Richtung entspannteres Küchentisch-Sachen laufen, sowohl für Sammler, die halt sagen so, hey, ich kaufe jetzt die kompletten Collector-Displays auf, weil die werden halt immer weniger. Es werden immer weniger Collector-Displays auf dem Markt. Das ist eine der Gründe, warum sie teurer werden, weil es weniger gibt. Und dadurch sind sie aber wieder für Collector-Leute da. Und jeder andere kann sich ja Playbooster kaufen, weil Playbooster kommst du ja dran. Und ja. Playbooster brauchst du ja auch nur als Casual Dude und Dude Arena und was nicht alles. Und das ist halt das, es fühlt sich aktuell alles so an, als ob sie auf der einen Seite versuchen, das Ganze so casual und an die Leute, die halt, wie gesagt, am Küchentisch spielen oder so weiter, zu verkaufen, wie sie nur irgendwie können, um neue Leute reinzuholen durch Universe Beyond. Gleichzeitig ist dieses am linken Bein zu versuchen, dieses Competitive Standard oder generell Competitive wiederzubeleben und am Leben zu halten, es wirkt so seltsam, weil es halt nicht zum Rest passt, was sie tun. Ja. Weil wir haben ja schon so oft einfach gesagt, sie müssten ja einfach nur das und das tun.
Ja.
Und dann würde das tatsächlich competitive laufen ohne Ende. Ja. Und das ist denen ja bewusst. Die sind ja, also Leute im Internet tun ja immer so, als wären sie die smartesten Leute. Die Leute leiten Millionen und Milliarden Firmen und machen täglich mehr Gewinn, als wir im Jahr verdienen. Ja, die sind Brains, die wissen, was sie tun. Aber am Ende des Tages wissen die auch, warum die Dinge nicht tun. Und das ist halt, ich find's super interessant. Weil,
ich glaube, es ist wirklich auch so ein Ressourcending von wegen, so, sie haben jetzt gerade so ein bisschen Code geknackt, wie sie halt auf dem breiten Markt mit halt dem Universe Beyond, mit Collector. Scalping ist ja auch so. Das ist ja nicht nur rein schlecht für dein Spiel, wenn du Scalper anregst. Also es ist schlecht für die Käufer am Ende. Und wenn der Frust übersteigt über den Hype oder das Gefühl von Hype, dann hast du ein Problem. Aber wir sind, glaube ich, momentan noch bei Magic so einem ganz okayen Mittelground, so von wegen, wo so immer mehr und mehr Leute nerven, dass halt Final Fantasy Collector Booster oder andere Collector Booster jetzt schon total überteuert sind. Secret Lair Drops, Spider-Man Collector Booster, aber auch Avatar sind jetzt schon im Presale unendlich teuer. Und das ist halt so ein Ding, wo du auch merkst, okay, die Leute checken so, sie müssen schnell da sein, wenn sie was vorbestellen wollen. Aber trotzdem, wenn es zu viel wird, wenn es so Pokémon-Level erreicht, wo die Leute irgendwie früh morgens bei Walmart die Leute da niederknüppeln, das ist halt wiederum negativ. Das ist halt dann, da, ab da wird es halt wirklich ein Problem. Und da sind sie jetzt, glaube ich, ganz gut auf so einem Mittelgrad. Das ist halt, es ist schon ein Problem, aber es ist noch nicht so ein großes Problem, dass sie was machen müssen.
Es ist, ich bin da tatsächlich anderer Meinung. Ich finde, es ist kein Problem.
Okay.
Weil es wäre ein Problem, wenn wir nicht an Playbooster rankommen. Wir weinen darüber, dass wir an Collector, an die höchsten Sammelsachen von Magic nicht rankommen, als Casual Player und nicht mal als Collector. Wir weinen darüber, dass wir bestimmte Items, die halt online irgendwie rausgehauen werden, wie so ein Commander-Ding mit 10 Boostern und ein paar Promos. Die Promos sind halt was Exklusives, die sind halt was Besonderes. Und Pokémon hat das Problem, selbst wenn du Geld ausgeben wolltest, kannst du es nicht.
Ja.
Selbst wenn du irgendwelche Versuche hast, an Booster ranzukommen, geht das nicht. Wir hängen da, ich kann in meinen Local Game Store, ich kann runter nach Siegen fahren und kann sagen, hey, Final Fantasy Booster, nehme ich mit. Play Booster, alles da, gar kein Problem, easy peasy. Ich kann nicht hingehen und sagen, hey, Collector Booster, hey, die teuersten Sachen, die es so gibt, die Sammelobjekte, voll geil. Und das ist halt der Punkt. Wir wurden jahrelang dazu erzogen, dass Spielbooster, also Playbooster, sind zum Spielen da. Und wir haben danach dann halt Collector Booster, die sind zum Öffnen da. So wurden wir halt erzogen im Mindset. Aber ich habe mich halt mit ganz vielen Leuten aus anderen Kartenspielen unterhalten, auch so Magic, also Yu-Gi-Oh!, Pokémon, wo es teilweise wirklich diese Engpässe gibt, dass selbst die Spieler und Spielerinnen nicht mehr an die Karten rankommen.
Ja, das
weil
ist halt
eben alles
ein
weg
Problem.
Ist. Ja. Genau, und wir haben halt diese Separierung noch. Und deshalb glaube ich tatsächlich, dass wir nicht in einem Problem sind. Natürlich ärgert es mich, weil ich würde natürlich gerne, also Avatar, Junge, müssen wir irgendwas sagen, Avatar, geil.
Klar, klar.
Würde ich natürlich gerne alles von haben und so viel, wie ich nur irgendwie kann. Aber ich kann komme immer noch dran. Es wäre viel, viel schrecklicher, wenn ich nicht mal an Playbooster rankomme. Heißen sie noch Playbooster? Sie heißen Playbooster.
Ja, Playbooster.
Wenn ich nicht mal an Playbooster rankommen würde, dann reden wir meiner Meinung nach von einem Problem.
Ja, vielleicht ist das dieser Mittelbereich, dass es momentan nur die One-Print-Run-Geschichten angeht, also so Collector-Booster und sowas, dass die super rar werden. Aber sobald es halt an die Playbooster rangeht, ist es ein großes Problem. Und sie haben ja auch zum Beispiel gesagt, Final Fantasy, sie haben schon massig produziert, bevor es rausging, aber war trotzdem noch unter dem Demand, weil der Demand so irrational hoch war. Und sie haben schon mehr produziert, als sie komplett für Herr der Ringe produziert haben. Aber das ist halt auch schon eine krasse Aussage, wo ich mich denke, wie erfolgreich muss Final Fantasy gewesen sein? So, das ist halt, können wir uns wahrscheinlich von außen gar nicht ausmalen, aber es ist trotzdem halt interessant. Ich weiß nicht, es ist halt irgendwie so ein interessantes Fan-Ding momentan, dass halt sich deutlich mehr Leute darüber aufregen, über Universe Beyond und über die Setflut. Und wir sind ja auch teilweise Teil dabei. Ich habe das Gefühl, wir versuchen immer noch so einigermaßen moderat zu sein, von wegen, es ist viel, aber ne, wir haben jetzt auch noch Zeit bis zum nächsten Set so. Aber so im Großen und Ganzen, also es gibt ja deutlich negativere Channel da draußen.
Oh,
Leute, die Content machen, die super, super negativ sind, wo ich mir denke, okay, ab dem Punkt würde ich, glaube ich, aufhören, mich damit
Content
zu beschäftigen.
Zu
so.
Ja, nee.
Weil aber am Ende des Tages musst du ja immer noch Spaß an dem Spiel haben. So, das würden wir es halt nicht machen. So trotzdem gibt es ja valide Kritikpunkte, die man sagen kann, hey, okay, ne, es wäre schon cool, dass man auch irgendwie Produkte irgendwie für alle so ein bisschen available macht oder zumindest im Rahmen von MSRP haben kann. Und da halt so ein bisschen die Kritik von ihm so ein bisschen dann, also ich verstehe es auch aus seiner Perspektive zu sagen, hey, da war jetzt schon sehr viel Kritik, die er bekommt und es ist halt so ein bisschen draining irgendwann und man sagt, hey, alles, was wir intern hören, ist geil, geil, geil und alles ist super, mehr Spieler, mehr Leute, die im Local Game Store kaufen, mehr Leute, die online kaufen, mehr Leute, die Magic sammeln, über Magic reden, Magic online wahrnehmen und man hört dann von der Community die ganze Zeit das Gemecker, dann kann ich auch verstehen, dass man irgendwann so ist, okay, aber also worüber redet ihr? Ich glaube, wir reden von unterschiedlichen Realitäten oder wahrgenommenen Realitäten. Und ich glaube, das wäre vielleicht ein Problem, was man adressieren müsste, wäre halt so dieses, wie kriegt man frustrierte Enfranchised-Leute wieder rein?
Ja.
Und ich glaube, auch da kann ironischerweise Universes Beyond helfen, denn mit Universes Beyond haben wir, glaube ich, mehr Freiheiten, in den normalen Magic-Sets halt Magic zu sein. Also das erste Set nächstes Jahr ist Lorwyn, wo ich schon mal mega Bock drauf habe, weil es halt sehr klassisch Magic sich wieder anfühlt. Es bleibt schon spannend, was sonst noch rauskommt. Wir kriegen ja Strixhaven auf jeden Fall. Auf jeden Fall wieder ein paar Universe Beyond Sets, aber ich glaube, das wird auf jeden Fall nochmal so ein bisschen was, wo, glaube ich, mit der Zeit auch die Kritikstimmen so ein bisschen zurückgehen, wenn sie merken, okay, Universe Beyond bedeutet, wir kriegen klassische Magic Sets oder das, was wir wollen von den traditionellen Magic Sets. Und ich glaube, ja. Edge of Eternities und Takir und ja, die anderen Sets haben es schon so ein bisschen vorgemacht, außer Isar Drift, du nicht, aber alle anderen schon eher. Aber ich glaube, das könnte so ein bisschen die Stärke sein, die auch für Universe Beyond irgendwie spricht.
Ja, bin ich sehr bei dir tatsächlich. Ich sehr, sehr, sehr bei dir. Ich bin halt gespannt, wie sie es am Ende des Tages versuchen werden durchzusetzen und wie es sich weiterentwickelt. Weil irgendwann werden wir mit Universe Beyond eben auch an unsere Grenzen kommen. Ja. Wir haben nur so und so viele andere Franchises, die wir kannibalisieren können, damit wir neue Spieler und Spielerinnen bekommen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es noch Wege gibt und Sachen gibt, die wir uns noch gar nicht vorstellen können, die damit reinkommen. Also ich habe mich auf der Gamescom sehr, sehr gut mit einem Wizards of the Coast Mitarbeiter unterhalten. Und dann waren auch so Sachen so, hey, er hat mich gefragt, so, hey, was für Fandoms willst du denn noch drin haben? Mhm. Und ich, ja, also, habe ihm übersetzt halt gesagt, so, hey, ihr habt zwei von meinen drei Top drei Sachen eh schon gemacht, mit Assassin's Creed und Avatar. Naja. Wenn ihr jetzt noch Ranma macht, breche ich zusammen. Und er so, I don't know Ranma, but I will take it. Und das sind halt Sachen, selbst sie haben ja noch nicht alle Franchises gesehen, die wir haben. Und ich sehe das kommen, Elder Drift hätte einfach Fast and Furious sein können. Es hätte einfach irgendwas sein können. Warum nicht? Dann spielst du halt wie ein Diesel.
Ja, oder halt sie nehmen das Konzept von einem Drei-Planes-Welt-Setting, aber machen kein Racing drum. Sondern einfach nur
ja, das wie drei verschiedene smart.
Sachen. So,
das wäre smart. Oder ein Planeten, wo alle nur racen müssen, weil unter dem Auto ist eine Bombe und wenn du anhältst, explodiert die. Ja. Kannst auch einen Bus fahren, wenn du möchtest.
Ja, genau.
Aber solche Sachen halt. Und ich glaube halt, dass wir damit und ich hoffe, dass wir damit diesen Crazy-Kram halt rausbekommen.
Ja.
Und wir merken es ja immer wieder, Universe Beyond, und das ist eine nicht nur mittlerweile eine These, sondern ich kann sie mittlerweile auch von den Fakten her unterschreiben, was sie haben. Universe Beyond Karten sind im Durchschnitt schlechter oder schwächer wie die Karten in den Magic the Gathering Sets.
Ja.
EOE hat wirklich 1000-mal mehr playable Karten, gerade für Standard, als zum Beispiel Final Fantasy. Ja, wir haben wir haben so zwei, drei andere Sachen,
die Sephiroth ein bisschen broken sind, Cloud keine Fragen. Ich verstehe.
Aber
ich verstehe, was du meinst.
Alles in allem gibt es mehr playable Karten in EOE als in Final Fantasy. Und ich glaube, das werden sie beibehalten. Ich glaube, das werden sie auch durchziehen, dass sie halt wirklich, wenn Universe Beyond Sachen rauskommen, sie da halt so ein bisschen dieses experimentelle, crazy, nicht ganz so starke rausziehen. Oder es kann auch mal sein, dass sie über die Stränge schlagen mit WoW oder so. Aber es halt overall gesehen ist das Set halt cool für Leute, die Final Fantasy mögen. Aber EOE hat halt zum Beispiel ein anderes Powerlimit.
Ja, das stimmt.
Und das haben wir am Anfang ehrlich gesagt nicht gesehen.
Ja. Ja, es ist halt immer die Frage, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht allgemein, dass die In-Universe-Sets ein bisschen overall ein höheres Power-Level haben, weil sie besser geplaytestet sind und weil sie besser, sag ich mal, eine Balance halten, so dass du tendenziell mehr starke Karten haben kannst. Wohingegen bei Universe Beyond Sets vielleicht die Extreme extremer sind. Also du hast für jeden Vivi oder Sephiroth oder Cloud hast du halt dann aber auch Legendaries, die quasi gar nichts machen und nur für Commander gedacht sind. Dass sie halt denken, okay, sie wollen ja auch noch balancieren, sie wollen ja nicht nur eine starke Karte mit Vivi zum Beispiel machen, sondern sie wollen ja auch den Flavor des Charakters aus dem Spiel mitnehmen. Sie wollen, dass es eine memorable Karte ist. Es muss auch eigenständig als Commander funktionieren. Und das sind halt, glaube ich, so viele Baustellen, die du halt mit einem Universes Beyond Set abhaken musst, die du halt bei sowas wie Edge of Eternity, da gibt's ja kaum Legends drin, was halt voll cool ist für eben, also ich fand's zumindest ziemlich cool, dass du halt wirklich so alle Legendaries kannst du auch an einer Hand abzählen und sagen, okay, das sind die, so, wir wissen,
darum
was
da ist.
genau, die kann ich haben und die kann ich, damit kann ich was machen. Und wohingegen jetzt bei Spider-Man oder bei Avatar, da muss es halt so viele Legendary Creatures geben, weil der Bedarf an Commander eben so groß ist. Hm. Und das ist halt eben so eine spannende Sache. Ich glaube schon, dass es Design-Herausforderungen gibt für Universe Beyond-Produkten, die dafür sorgen, dass The One Ring, Vivi, Sephiroth und so weiter, dass die Karten immer noch entstehen, trotzdem nicht alle Karten so ein hohes Power-Level haben. Also dass sie irgendwie sich die Balance halten. Und bei dem einen ist es halt mehr ausgeglichen und dann tendenziell höher, bei dem anderen ist so die Unterschiede eher krasser.
Ja.
Aber damit würde ich sagen, ist die Frage an euch gerichtet. Wie steht ihr zu Universe Beyond und der Produktflut? Könnt ihr Universe Beyond auf was Positives ansetzen, auch gerade wenn ihr Kritiker seid? Und wenn ihr Kritiker seid, gibt es was, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, was noch mit dazukommt, warum ihr Universe Beyond und Magic nicht haben wollt? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir machen mal weiter mit Universe Beyond, und zwar mit Spider-Man. Nochmal, wir haben am Anfang des Podcasts gesagt, die Spider-Man-Preview-Season ist genau diese Woche. Wir nehmen am Anfang der Woche auf. Deswegen können wir noch nicht auf die neu releaseden Karten gehen. Aber wir haben noch ein paar, die wir besprechen wollen. Die es zwischenzeitlich so ein bisschen gab. Und natürlich, du warst auf der Gamescom. Du hast die Einsteiger- oder Welcome-Decks, yes, die es in Zukunft hoffentlich für Lau in Local Game Stores geben wird, die man so mitnehmen kann. Da sind 30 Karten Halbdecks drin, die man gegeneinander spielen kann und dann auch mischen kann, um dann ein 60-Karten-Deck zu haben.
Genau.
Wie ist denn dein Eindruck gewesen von den Spider-Man-Karten, die du in der Hand hattest? Hast du damit gespielt, ja, ne?
Ja, ich habe damit gespielt. Wir haben ein, zwei Events, wo wir dann auf der Gamescom läuft ganz viel Aftershow tatsächlich. Es geht weniger um die Gamescom selber, sondern um die Aftershow. Und da muss ich halt zum Beispiel sagen, es war super spannend, mit diesen Decks zu spielen, mit diesen Karten zu spielen. Die Karten, wenn man sie in der Hand hat, sie wirken so viel mehr nach Magic, als man sich das vorstellt. Hm. Ich habe die Karten ja auch gesehen, wie sie hier so aussehen, wie sie, wie wir sie immer wieder einblenden und so weiter und so fort. Aber sie in der Hand zu haben und damit zu spielen, ist nochmal ein ganz anderes Niveau tatsächlich. Die Decks sind cool. Diese Starter, Einsteiger, ich weiß nicht, wie sie genau heißen. Beginner-Decks oder
Willkommensdecks.
Willkommensdecks, genau, Welcome-Decks. Ja. Die sind stark. Die sind erstaunlich stark. Also wir waren am Donnerstagabend auf einem Aftershow-Party, wo auch von Insight gemacht, wo Ronny Berger und ein paar andere Leute da waren. Da war ein anderer Streamer, der macht hauptsächlich eigentlich so so Funde von irgendwelchen Flohmärkten. Und dem habe ich unter anderem dann Magic beigebracht. Und das war super, super interessant zu sehen, wie so eine Person dann da dran geht und wie er sich das sieht. Und dieses Spider-Man-Decks waren so, okay, ich dachte mir so, Welcome-Decks, wir setzen uns dahin, ich zeig dir so zwei, drei Züge und dann, okay. Und dann sehe ich, wie so einfach da Züge rauskommen, so, okay, ich zerstöre deine Kreatur, ich spiele einen Zauber, ich mille zwei Karten, die ich vorher angucken darf, ich mille eine Kreatur, dann zerstöre ich deine Kreatur, weil ich deine Kreatur zerstört habe, darf ich eine Kreatur aus meinem Friedhof auf die Hand nehmen und ich denke mir so, oh Junge, das ist nicht bad. Und es erklärt schon sehr viel, aber die Karten sind halt sehr gut ausgeschrieben.
Ja,
und
das ist cool.
Es macht wirklich Spaß. Es macht wirklich viel Spaß, diese Welcome-Decks zu machen. Selbst mir als eine Person, die vielleicht schon fast, weit über 20 Jahren Magic spielt. Also, selbst mir macht das Spaß. Ich bin jetzt bei 26, 27 Jahren Magic und ich fand die Dinger cool. Ich fand das cool, dass ich damit zu duellieren.
Ja, ich find's immer wieder geil, dass so die Einsteiger-Sets, also zum Beispiel von den Weißen ist ja Spider-Man Peter Parker, 5-Mana 4-4 Flying und Life Gain Gedöns. Und da fand ich halt irgendwie immer lustig, dass so Flying, das ist so, ich habe glaube ich schon mal das gesagt, das ist so ein bisschen wie diese Bell Curve, die so in der Mitte geht's die so hoch und am Ende geht's wieder runter. Und wo so am Anfang, wenn du mit Magic anfängst, denkst du so, boah, Flying ist ja komplett broken. Und dann gehst du so in dieses Hoch, du etablierst dich und so, oh, du kannst so viel andere Sachen machen im Combat als Flying. Und dann am Ende, wenn du schon alles gesehen hast, bist du so ein bisschen, ja, Flying ist ein bisschen broken. Und das finde ich halt so lustig, dass du kannst halt wirklich einen Spider-Man aus diesem Willkommen-Stacks nehmen. Und ich glaube, du kannst ein ziemlich solides Life-Gain Agro-Deck in Commander auch damit bauen. Ja. Oder halt die Karten, wir haben ja auch diesen Webslinging Spider-Man für einmaler Webslinging. Ja, was einfach gut. Eine Karte ist, die könnte ich halt in Pauper sehen. Ja. Also nur weil sie aus dem Welcome-Stack kommt, heißt es das nicht, dass sie keine Power haben können, ja. Und dass sie so hohe Synergie miteinander haben, spricht einfach nur dazu, dass es halt ein gut designtes Set ist oder ein gut designtes Deck ist.
Und auch diese Mythics sind einfach auch richtig gut.
Genau, das und das finde ich halt schon cool, dass man da halt nicht das Gefühl hat, man kriegt so ein Wegwerfprodukt mit so Karten, die kannst du nie nutzen.
Wie das früher teilweise war mit Nightmare oder Shivan Dragon. Nichts gegen Shivan Dragon, ist eine ikonische Karte, iconic, aber es ist halt eine schlechte Karte.
Eben, und das ist halt eben ganz interessant. Wir haben darüber hinaus halt, wie gesagt, noch ein paar andere Karten, die wir noch besprechen wollen. Allen voran eine Promo, die revealed worden ist, und zwar J. Jonah Jameson. Das ist der Chefredakteur vom Daily Bugler, der über Spider-Man berichtet. Ein 3-Mana 2-2 Legendary Creature Human Citizen. Zwei generische und ein rotes, das ist ein Mono-Red Legendary hier. When J. Jonah Jameson enters, suspect up to one target creature. Und ich liebe, dass sie suspect hier bei einem Journalisten oder Chief of Edit drin haben. Und darüber hinaus noch der Text, whenever a creature you control with menace attacks, create a treasure token. Und der Flavortext, and don't come back, you menace. Was natürlich interessant ist, weil Peter Parker als Spider-Man, solange er rausgeht, Fotos macht, ist er ja quasi eine Menace aus seinen Augen. Er macht Treasure, das heißt, er bringt Geld der Company. Ich fand das genial.
Ja, ist mal wieder komplett super einfach dafür designt. Es passt wieder wie die Faust aufs Auge.
Wie findest du die Karte sonst? Glaubst du, das könnte irgendwas sein, was ja schon irgendwie interessant ist? Also für
gar
auch
nicht.
Andere?
Also ich glaube tatsächlich, dass es wird so ein Meme-Commander werden. Also es ist halt wieder so ein Commander, der auf EDH-Rack keine 5 Leute gespielt hat. Ja. Aber ich glaube nicht, dass der wirklich gut wird. Aber es ist eine lustige Karte. Sie machen damit was Cooles. Warum nicht? Aber stark ist es. Stark ist was anderes.
Ja, ich finde es halt auch interessant, dass halt Suspect ist quasi, es gibt ja dann Menace einer Kreatur und sie verliert die Ability zu blocken und sie muss jede Runde angreifen, wenn sie denn kann. Also es ist schon was halt auch sich selbst enabled. Also man könnte halt auch, man könnte ihn auch selber zu einer Menace machen und dann angreifen und Treasure Token machen. Und ich glaube, das hat schon so ein bisschen Utility in Commander-Decks, die angreifen wollen. Also sowas wie Isshin to Heaven as One. Es könnte halt so ein Rampiece sein, wobei du da halt auch in den Farben natürlich andere Sachen drin hast. Aber halt einfach nur, der kommt rein. Du kannst eine Kreatur von dir suspect, mit der du eh angreifen wolltest, kriegst einen Treasure Token noch eben drumherum. Ist ja noch ein Attack-Trigger. Das heißt, Isshin würde das doppelt triggern. Also es gibt so eine Klebstoffkarte, die hält also die macht jetzt alleine, glaube ich, jetzt nichts Aufregendes. Sie ist halt ein bisschen flavorful, ist so ein bisschen wie Professional Facebreaker, ist so meine alte oder meine Karte, die ich da immer im Kopf habe, von wegen, niemand hat die auf dem Schirm, dass es eine starke Karte ist, aber sie zieht die Karten, sie rammt dich, sie macht so viel. Und ich habe das Gefühl, J. Jonah Jameson könnte eine ähnliche Rolle ausfüllen, als sie kommt rein, sie macht entweder incentivized sie eine gegnerische Kreatur, dass sie angreift, oder sie enabled für dich halt eben die Möglichkeit, dass du halt eben rampst. Und ich glaube, das könnte schon ein bisschen Utility sein, die man vielleicht in Rot noch ganz gut gebrauchen kann. Also es ist natürlich so ein Nischenfall, muss man mal gucken. Eine Karte von dem Aufschlag zu Spider-Man, die ich noch mitgebracht habe, über die wir noch kurz sprechen wollen, ist Spider-Man 2099, weil es eine interessante Fähigkeit zurückkommt. Und zwar ist es eine 2-Mana, ein blaues, ein rotes für eine 2-3 Legendary Creature Spider-Human Hero mit dem Text From the Future. You can't cast Spider-Man 2099 during your first, second or third turns of the game. Double Strike Vigilance. At the beginning of your end step, if you played a land or cast a spell this turn from anywhere other than your hand, Spider-Man 2099 deals damage equal to its power to any target. Dieser Text can't be played during the first, second or third game of your turn of your game. Das hatten wir schon häufiger, diesen Text, richtig?
Ja, also 3-mal, glaube ich, jetzt.
Wie hat sich das denn so bisher, also haben die Karten Play gesehen? Ist das so ein automatisches, okay, früher, kannst du die spielen oder ist das gut?
Früher, als Magic noch nicht so stark auf Einzelkarten related ist. Also Magic hat sich stark geändert, gerade mit den Modern Horizons Sachen. Früher war es so, es ging ganz oft um Synergy. Es ging um Synergiekarten. Es ging darum, wenn ich es mit Mono White Death in Texas, weil die Karten waren bisher immer weiß, vergleiche. Es ging darum, mit Flicker Wisp eine Karte aus dem gegnerischen rauszunehmen. Den habe ich über Älterviole reingebracht, um dem Flicker Wisp Instant zu geben, also Spring zu geben. Und dann habe ich darüber versucht, irgendwie Value zu generieren oder dann Länder wegzunehmen im Gegnerzug und dann mit Waste and Port. Und das alles hat dann eine gesamte Kombination gegeben. Dort konnte man sowas wie den Zera Avenger konnte man sehr gut benutzen mit Aetherfiole. Ja. Das heißt, man hat die in erste Runde Aetherfiole gelegt, zweite Runde eine Marke draufgelegt, Mother of Runes für Schutz, dritte Runde legt man ihn, hat 3-3 Wachsamkeiter Fliegender gehabt. Super mächtig. Um auch einfach sowas früh reinzulegen. Heutzutage glaube ich, ist der nicht mehr gut genug, als dass der relevant ist. Denn wir haben in Ixalan einen 2-Mana 4-4er, der praktisch das gleiche hat mit Fliegend Wachsamkeit. Und 2-Mana 4-4 Fliegend Wachsamkeit ist schon insane stark.
Ja.
Kann aber halt nicht in den ersten, zweiten oder dritten Zug gespielt werden. Was dafür sorgt, dass man sagt so, ja gut, dann spiele ich halt was ich in der zweiten Runde spielen kann.
Ja. Ja, es ist auf jeden Fall spannend. Also es enabled auf jeden Fall so eine Möglichkeit, dass du selbst wenn du ihn fair spielst, also so Turn 4, für 2 Mana hast du zumindest Mana offen, um dann direkt irgendwas zu machen mit seiner Fähigkeit. Also wenn du dann zum Beispiel, ich denke jetzt an Vorteil. Vorteil ist gerade nicht standardlegal, aber trotzdem, man könnte halt was Vorteilen, was du dann für 2 Mana aus dem Exile spielen kannst, dann spielst du ihn Turn 4 und Vorteils, hast diesen Doppelspell und kannst direkt Schaden schießen. Also es gibt wahrscheinlich schon Utility, das irgendwie zu nutzen. Ich find's halt interessant, dass sie das From the Future halt eben so designt haben. Gerade mit einer Karte, die halt aus Time Spiral kommt, ursprünglich. Was ja auch so ein Zeitgedöns war, so von wegen, oh, die Zeit in Magic ist weird. Und jetzt nehmen wir den Text und nennen das From the Future. Genau, im Endeffekt, ein Großteil der anderen Karten haben wir eben schon besprochen. In dem Starterdeck hat mir halt eben hauptsächlich noch, ist mir eingefallen, dieser Web-Slinging-Aspekt, wo ich mal wirklich gespannt bin, wie der halt reinkommt, weil wir haben jetzt.
Der ist super stark.
Wir haben gute Möglichkeiten, vor allem auch im Standard Sachen zu tappen. Wir haben Stations, wir haben in Avatar The Last Airbender kriegen wir halt mit Waterbend die Möglichkeit, unsere Kreaturen als Mana für halt eben die aktivierten Fähigkeiten zu tappen. Und das halt dann mit Webslinging, also es ist schon wieder crazy, was ich sage, von wegen die Avatar-Karten mit Waterbend sind super mit Webslinging von Spider-Man, aber ey, das ist halt Magic. Und dementsprechend bin ich schon gespannt, wie so das Standard halt aussieht. Ich glaube, sie haben eine ganz gute Idee, was sie jetzt mit dem Standard aktuell machen. Wobei man aber auch sagen muss, theoretisch in dem Zeitpunkt, wo sie das alles geplant haben, wäre Throne of Eldraine raus. Und ich bin gespannt, inwieweit das vielleicht so ein unbeabsichtigtes Nebeneffekt sein könnte, dass jetzt Karten doch noch legal sind, die eigentlich draußen sein würden.
Ja.
Und ich meine, wir müssen immer noch Vivi Honest hier tappen. Also das ist immer noch ausstehend. Aber ja, das soweit eine kleine Vorausschau zu Spider-Man. Wie gesagt, wir sprechen nächste Woche noch ein bisschen mehr über die angekündigten Karten. Dann geht die Spoiler-Season offiziell los. Es ist ein kleineres Set als sonst. Das heißt, die Spoiler-Season wird schneller rum sein. Geht auch, glaube ich, nur eine Handvoll Tage oder so. Dementsprechend die Frage an euch. Welche Karten von Spider-Man findet ihr spannend? Findet ihr Spider-Man generell spannend? Oder sagt ihr, das skippe ich komplett, interessiert mich gar nicht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und ich würde mal sagen, wir machen mal weiter mit ein paar Fragen. Ask us anything.
Yes.
Marc, wie kommen die Leute denn zu uns in den Podcast mit ihrer Frage?
Ziemlich einfach. Ihr seht unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes Kreditkarteninformationen, an die ihr gerne ganz viel Geld... Nein, ihr könnt unten in den Shownotes in der Videobeschreibung schauen. Da gibt's einen Discord-Link. Da drückt ihr dann drauf und kommt dann auf unseren Discord. Da sind auch nicht gerade wenige Leute drauf. Da passiert auch nicht gerade noch wenig so nebenbei, sondern da ist wirklich viel unterwegs, viele Leute am Talken, viele Leute, die kleine Turniere spielen oder einfach sich so zum Spielen treffen, Informationen, die man kriegen kann und. Dort gibt's den Bereich Ask Us Anything, dort einfach die Fragen reintippen und früher oder später kommen wir dazu, diese Fragen zu beantworten.
Genau, so hat zum Beispiel Dardroth eine Frage gestellt. Was sind eure Top 5 Prints, die niemals hätten gegeben dürfen? Er bezieht sich da auf unsere Vivi zerstört Magic und gegebenenfalls die Folgen des Prints. Also so ein bisschen, welche Karten hätten unserer Meinung nach niemals gedruckt werden dürfen? Kommst du auf 5 oder sollen wir uns das ein bisschen aufteilen?
Ich glaube, es aufteilen macht mehr Sinn.
Okay, was fällt dir denn auf? Also Vivi lassen wir mal so stehen.
Vivi lassen wir mal außen vor.
Genau.
Oku passt, glaube ich, in fast allen Formaten sehr gut.
Ja. Erinnert ihr euch noch an Oko, all die Leute, die jetzt neu dazu gekommen sind?
Wahrscheinlich nicht, aber manche Leute zucken dann wieder so. Oko, scheiße. ich weiß gar nicht, was haben wir denn noch so an richtig, richtigen Banger? Nadu natürlich.
Ja, also es ist ja so in gewisser Weise so ein kleines Format geworden, wo wir zerstört X gerade Y.
Ja.
Wir haben natürlich den einen Ring, wir hatten Besiege the Mirror, wir haben Nadu gehabt, wir haben Grief, Amalia Combo, Ygra, Eater of All,
Vexing Bobble. Können wir uns auf Thassa's Oracle einigen?
Thassa's Oracle, ja. Ansonsten ein Kandidat, den ich noch mit reinnehmen würde, wäre Jeweled Lotus. Einfach nur vom Konzept her und was es danach angerichtet hat mit Commander und dem Rules-Komitee. Ja. Ich würde aber, also was sonst nicht so gedruckt werden hätte sollen, ich hab ein bisschen wirklich, ich schaue ein bisschen auf Grief, weil ich finde immer noch die Evoke-Elementals, die haben, glaube ich, Modern nachträglich sehr geschadet irgendwie. Ich glaube, diese Free-Spells-Entscheidung oder mehr Free-Spells in Modern zu bringen, das war so ein bisschen was
ja.
So, Modern für mich, also ich hatte schon vorher wenig Interesse an Modern, aber das war so, okay, jetzt sind wir ganz weit weg von, dass ich jetzt aktiv ein Modern-Deck baue. Ich weiß gar nicht, kam ja auf 5? Ich glaube schon.
Ich glaube, es ist 5,
Also zur Not einfach auf meinem Kanal nach zerstört suchen und dann hat man in der Regel unsere Liste von Karten, die vielleicht ein bisschen drüber waren. Dann von hier, Ghibli44. Was sind eure Lieblingsfarben und warum? Ich würde jetzt mal auf Monofarben bleiben. Kannst du eine Farbe nennen, die du sagst, okay, das ist deine absolute Lieblingsfarbe?
Ich mag alle Farben, tatsächlich. Ich finde, jede Farbe macht auf seine Art und Weise Spaß, je nach Format. Ich glaube, meine meistgespielte Farbe in allen Formaten ist und bleibt immer noch weiß. Mhm. Weil weiß den in vielen Formaten den besten Removal und die besten Weenie-Kreaturen hat und ich tatsächlich so ein Weenie-Removal-Tempo-Aggro-Spieler einfach bin.
Ja, ich glaube, bei mir ist es mittlerweile ziemlich fest Mono-Red. Also Mono-Red war einer der ersten kompetitiveren Decks, die ich jemals gespielt habe. Ich habe jetzt gerade ganz frisch ein Mono-Red-Commander-Deck gebaut und ich muss einfach sagen, ich liebe halt jedes daran, also alles daran. Also es gewinnt nicht häufig, muss ich dazu sagen, weil es halt
Weil's Mono-Red ist, ja.
Ja, und du legst halt los und auf einmal bist du die Gefahr und dann bist du irgendwann nicht mehr die Gefahr und bist halt auch raus, was ich nachvollziehen kann. Ich meine, niemand spielt Mono-Red und erwartet dann das Gegenteil davon. Aber es macht halt einfach Spaß. Du bist halt impulsiv, du kannst halt so explodiert so viel Schaden machen, also mit auch so random Karten. Es gibt so Charging Tuskodon, eine Uncommon aus Explorers of Ixalan, das einfach eine 5-Mana-4-4 mit Trampel, die den Schaden, den sie macht, verdoppelt. Und dann halt mit Gogo hast du die zweimal und gibst halt auch +2/+0 und Haste beiden. Und das ist halt dann, du kannst halt mit einem Schlag 15 Schaden schießen am ganzen Tisch. Und ich denke so, großartig. Und alle hassen mich.
True.
Und das ist halt einfach was, ja. Ich glaube, ich fühle mich auch in der Rolle des Mono-Red-Mages so einigermaßen wohl und embrace das auch ein bisschen. Also,
das heißt, wenn wir den Boros spielen, machen wir so ein Fusion.
Zum Beispiel, ja, darauf können wir uns dann einigen, auf jeden Fall. Dann die nächste Frage von Jan Tenner. Woran ist eurer Meinung nach das Magic-Brettspiel oder Tabletop-Spiel gescheitert? Da muss man jetzt so ein bisschen gucken, welches meinst du? Also es gab einmal Duels of the Planeswalker, was wirklich so ein Full-on-Brettspiel war, wo keine einzige Magic-Karte dabei ist. Es gibt ja immer wieder so Brettspiel-Varianten, die Magic-Karten mit drin sind. Es gibt so irgendwas auch mit Ixalan.
Ixalan, das habe ich auch. Das habe ich die ganze Zeit zu Hause liegen. Das müsste ich mal reviewen. Ich würde das gerne mal reviewen, aber ich habe Angst, dass es niemand schaut. es gab aber tatsächlich mit Duels of the Planeswalker dieses Tabletop. Und ich glaube, das ist hierbei auch gemeint tatsächlich.
Ja.
Ich weiß nicht, hast du das mal gespielt?
Aber wie war's?
Also ich bring's das nächste Mal mit. Das ist großartig.
Gerne.
Weil es ist für Tabletop Leute, also Leute, die wirklich Warhammer spielen, wird da sehr, sehr viel rauskommen, weil die Regeln sind sehr Warhammer-Style mit Side of Line, also Line of Sight, also was sehe ich, was nicht, wie weit kann ich schießen und so weiter. Und das Spiel ist gut, aber das Spiel hat nichts mit Magic zu tun. Gar nichts. Außer, dass die Charaktere so aussehen. Und das ist ein Problem. Magic-Spieler, wir haben es gerade eben schon gehabt, Magic nimmt sehr viel deiner geistigen Kapazität ein, sehr viel deiner Zeit ein. Und etwas mit einem Magic-Brand zu überziehen, macht keinen Sinn. Denn wenn das Sinn machen würde, hätten wir nicht andere Brands, mit denen wir Magic überziehen müssen.
Ja, also.
Und das ist das Problem.
Ich glaube auch, ein weiteres Problem, was dazu kommt, ist, du kannst halt nicht. Also Magic, wenn du die Augen so ein bisschen zusammenkneifst, ist es schon sehr wie ein Brettspiel. Oder du kannst es dir auch sehr aufbauen wie ein Brettspiel. Also sowas wie, ich habe ja eben schon gesagt, oder im Laufe des Podcasts, Ravnica Cluedo Edition. Ich habe es tatsächlich letztens mal mit meiner Frau gespielt und es war tatsächlich ziemlich lustig. Und das hat schon so viele Boardgame-Elemente und du spielst gleichzeitig Magic, wohingegen halt ein Full-on-Brettspiel ist halt so, okay, warum heißt es dann Magic? Also ein bisschen was du auch meinst. Ja. Dann kannst du es halt auch wirklich einen ansprechenderen Namen geben, auch selbst wenn du das Game-System behältst. Und ich meine, es wäre immer noch cool, so ein Warhammer-esken und du hast dann, keine Ahnung, die Boros-Legion gegen die Lanova-Elfen, gegen, Zombies halt von Innistrad oder sowas.
Chandra gegen Jace, oder du kannst im PvE-Modus gegen Obnixilis spielen, weil es die Gatewatch ist.
Ja, das ist halt dann nicht so nice. Also ich glaube, damit sowas passiert, bräuchte es eine größere Grundlage, die Charaktere bekannter zu machen mit zum Beispiel einer Serie. Oder was ich ja auch geil fände, ist ja ein wirkliches Magic the Gathering Rollenspiel à la Baldur's Gate 3. Also wirklich sowas, wo du viel Zeit mit Charakteren hast, die du dann auch in Magic aufgreifen kannst und halt in anderen IPs mit aufgreifen kannst. Also,
ja, bin ich bei dir. Und was ganz kurz, was das auch noch gescheitert dran ist, es gab nur 3 oder 4 so kleine Geländeteile, die wirklich cool waren. Der Rest waren so ein paar Pappaufsteller. Wären diese Geländeteile dabei, die kosten richtig Asche dabei, weil Leute gerne diese Geländeteile einfach mehr davon hätten. Wie immer, bei jedem Tabletop.
Ja, nachvollziehbar. Ich würde sagen, lassen wir mal eine letzte Frage machen, und zwar von TopCag1C oder TopCagic. Fragt, wann macht es Sinn, ein Deck mit mehr als 60 Karten zu bauen? Ich nehme mal an, es bezieht sich auf 60-Karten-Formate. Also in Commander bist du gezwungen, mehr als 60 Karten zu haben. Aber wann macht es in Competitive Magic mehr Sinn, mehr als 60 Karten zu spielen? Also die offensichtliche Antwort ist Jorion.
Genau, wenn man Jorion spielt, das ist auf jeden Fall. Aber auch selbst da ist die Frage, warum macht Jorion Sinn? Ja. Ich spiele sehr, sehr oft 61 Karten, gerade in Midrange- und Control-Decks, in Agro-Decks oder Combo-Decks eher 60. Es gibt aber, wenn die Meta zum Beispiel irgendein Mill-Deck beinhaltet, immer die Option, dass man sagt, hey, ich spiele mit mehr Karten. Einfach damit mehr Karten gemillt werden müssen. Manchmal schaffen Modern Decks das zum Beispiel nicht. Deswegen gibt es die Strategie gegen Modern beim Sideboarden, einfach deine 15 Sideboard-Karten zu nehmen und die ins Main-Deck zu tun. Damit du mit 75 Main-Deck-Karten spielst gegen ein Mill-Deck, um einfach mehr Zeit zu haben. Generell hört es dann aber, glaube ich, schon relativ schnell auf. Weil ein Deck, du hast Karten viermal und du hast sie viermal drin, weil sie extrem gut sind. Und du willst sie möglichst ziehen. Du möchtest sie haben, sonst würdest du sie nicht viermal da drin spielen.
Ja.
Und gerade im Competitive gibt's also vielleicht das so ein 60 Karten Relentless Red Stacks, wo du vier solche Ripple Stones drin hast, also wirklich so Nischendinger. Und selbst da wüsste ich nicht, ob das Sinn macht, weil du willst ja diese vier Ripple Stones haben.
Ja, also ich meine, wenn man, also dann geht's aber auch keinen, also es ist kein guter Grund, es zu tun, aber es wäre ein Grund, es zu tun, wenn du Battle of Wits spielst.
Oh ja.
Dann 5 Mana Enchantment, was sagt, at the beginning of your upkeep, if you have 200 or more cards in your library, you win the game. Das initiiert ja, dass du bis dahin auf jeden Fall schon mal mehr als 200 Karten hast, also es ist halt eine lustige Karte, ist, glaube ich, sogar modern legal. Also es wäre so eine Möglichkeit, wo man sagt, hey, ich probiere mal dieses Konzept zu strecken und so weit wie möglich mit dieser Idee, mehr als 60 Karten zu haben, dann auch zu gewinnen durch Battle of Wits. Aber im Großen und Ganzen neigt Magic schon gerade im Competitive dazu, halt sehr effizient zu sein, und die Rechnung, mit wie viel Länder nimmst du, wie viel Removal und Action hast du, das ist schon sehr auf 60 Karten aufgebaut. Und ich habe schon gemerkt, dass sobald du ein Jorion-Deck baust, was halt 80 Karten am Inhaltet, deine ganze Rechnung, wie viele Länder du brauchst, im Kopf ist halt durcheinander, weil du brauchst mehr Länder, weil natürlich die, du hast ja ungefähr ein Drittel deines Decks sind Länder, und wenn du dann mehr Karten in deinem Deck hast, brauchst du natürlich auch mehr Länder. Und das war was, was mich halt ja aufgeworfen hat, wo ich dachte, okay, ist nicht meins. Aber das soweit zu Ask Us Anything. Wenn ihr Fragen haben wollt, beantwortet haben wollt bei unserem Podcast, dann kommt gerne auf den Discord und beteiligt euch auch da gerne an den fabelhaften Aktionen, die unsere Mods und unsere Turnierorganizer da machen. Wenn ihr uns supporten wollt, gerne bei YouTube vorbeischauen, gerne bei MTG Blackset vorbeischauen, gerne auch bei Spotify oder Apple Podcasts, worum ihr den Podcast hört, gerne folgen, kommentieren, liken, alles da zusammen. Wir haben auch Social Media, patreon.com/gamery, da könnt ihr uns direkt unterstützen für Radio Ravnica, ansonsten gerne auch indirekt bei Holy mit dem Code Ravnica10 einkaufen, der Link ist da weareholy.com/radioravnica, und einen besonderen Dank gilt an unseren Patreon-Gold-Unterstützer, da mit dem Namen Asterix, BikerX, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, Fabian L, Jan W, King Bombarda, Lulz, Nico Carp, Siren, Sascha H, Synonym, Stormwolf und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren mordlichen Support. Und vielen Dank auch an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder mit, was rum in der Welt von Magic so abgeht. Haut rein, bis dann und ciao.
Ciao, ciao.